Ja, ihr Lieben, wir wollen auch heute in eine Familie schauen, denn es geht um Johannes 11, Vers 1 bis 23. Da denke ich an Lazarus und seine beiden Schwestern, Maria und Martha. Lazarus wurde krank, haben wir auch schon alle erlebt. Klaus ist krank. Ja, Hannelore ist krank, jetzt könnte ich so viele nennen, die krank sind. Aber wir sind trotzdem geborgen bis zu dem Tag, wo wir nach Gottes Plan in die Ewigkeit abgeholt werden. Und bei Lazarus, naja, da war das auch schon ganz schön tragisch. Wir werden also heute nur über Lazarus' Tod nachdenken. Und wenn ich das nächste Mal dran bin, möchte ich über die Auferweckung des Lazarus sprechen. Das Thema gefällt mir eigentlich noch viel besser, ja? Jetzt geht es erstmal um Leid, aber auf der anderen Seite, es kommt auf das Ende an. Und wir lesen den Bibeltext, Johannes 11, Abvers 1. Es war aber einer krank, Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Und ihren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht wird. Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester und den Lazarus. Als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Danach spricht er zu den Jüngern, lasst uns wieder nach Judäa gehen. Die Jünger sagen zu ihm, Rabbi, eben suchten die Juden dich zu steinigen und wieder gehst du dahin? Jesus antwortete, hat der Tag nicht 12 Stunden? Wenn jemand am Tag umhergeht, stößt er nicht an, weil er das Licht dieser Welt sieht. Wenn aber jemand in der Nacht umhergeht, stößt er an, weil das Licht nicht in ihm ist. Die sprach er und danach sagte er zu ihnen, Lazarus, unser Freund, ist eingeschlafen, aber ich gehe hin, damit ich ihn aufwecke. Da sprachen die Jünger zu ihm, Herr, wenn er eingeschlafen ist, so wird er geheilt werden. Jesus aber hatte von seinem Tod gesprochen. Sie aber meinten, er rede von der Ruhe des Schlafens. Dann nun sagte Jesus ihnen gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Da sprach Thomas, der auch Zwilling genannt ist, zu den Mitjüngern, lasst auch uns gehen, dass wir mit ihm sterben. Also, die hatten Angst vor Verfolgung. Ja, die haben gedacht, das ist jetzt das Ende. Als nun Jesus kam, fand er ihn, den Lazarus, schon 4 Tage in der Gruft liegen. Bethanien aber war nahe bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, das, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Ihr Lieben, wir wissen aus dem Neuen Testament, dass der Herr Jesus damals fast am Ende seines irdischen Dienstes angekommen war. In Johannes 12, Vers 23 hat er seinen Jüngern gesagt, die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde. Das heißt, er wusste ganz genau, dass die Römer ihn bald auf Veranlassung der Juden auf dem Hügel Golgatha kreuzigen und töten würden. Und er bewies deshalb noch einmal seine Gottessohnschaft durch die Auferweckung des Lazarus. In gewisser Weise war es dieses das größte Wunder, das der Herr Jesus getan hat. Er ließ einen Toten wieder auferstehen, der schon 4 Tage im Grab lag und von Verwesungsgeruch umgeben war. Ich habe ja so manchen aus der Gemeinde auch beerdigt. Ich erinnere mich an einen alten Bruder, der ist gestorben. Die Kinder waren in Spanien. Die haben gesagt, den Urlaub brechen wir nicht ab. Wir kommen erst gut eine Woche später wieder nach Hause. Dann kamen die zurück. Ja, diesem Bruder hatten sie dann eine Kühltruhe gelegt, hätte ich bald gesagt. Und dann kommt der älteste Sohn zu mir und sagt, pass mal auf, ich möchte meinen Papa noch mal sehen. du musst doch gleich predigen, ich kannte den gar nicht. Lass uns doch mal zusammen noch mal zu dem Sarg gehen, ehe das weitergeht. Und ich kann euch sagen, dann haben sie den Deckel aufgemacht. Und da habe ich das gerochen, wie das nach gut einer Woche ist. Und hier bei Lazarus war das, denke ich, noch schlimmer. Dort in Israel hat man ja immer schon am nächsten Tag bestattet, manchmal sogar am gleichen Tag. Je heißer das ist, desto intensiver wird der Geruch der Verwesung. Ihr Lieben, und das ist das, was wir jetzt hier erleben. Die Stunde ist gekommen, dass der Sohn des Menschen verherrlicht werde, sagt der Herr. Er wusste genau, er wird bald sterben. Und jetzt will er ihm noch einmal zeigen, welche Macht er hat als Sohn Gottes, um die Jünger wirklich zu unterstützen. Und deshalb habe ich gesagt, das ist eigentlich das größte Wunder, einen Menschen, der schon 4 Tage tot ist, wieder herauszuholen. Und dieses Wunder stärkte natürlich auch den Glauben der Jünger, denn ein schwieriger Weg lag vor ihnen. Der Jesus wollte sie in alle Welt schicken, dass sie hinausgehen, das Evangelium weiter verkünden. Auf dem Foto sehen wir das Dorf Bethanie, wie es 1955 ausgesehen hat. Es liegt an der Ostseite des Ölbergs, knapp 3 Kilometer von der Altstadt in Jerusalem entfernt. Und Bethanien ist der Heimatort der im Neuen Testament erwähnten Geschwister Maria, Martha und Lazarus. Und diese 3, ihr Lieben, das begeistert mich, die hatten ein gastfreies Haus. Und wir können davon ausgehen, dass der Herr Jesus mit seinen 12 Jüngern jederzeit zu ihnen kommen könnte. Wir haben ja mehrere Bibelstellen, wo er dann auch extra nach Bethanien gegangen ist. Und in Johannes 11, Vers 2 haben wir gelesen, dass Maria aus Bethanien die war, die dem Herrn Jesus die Füße salbte und mit ihren Haaren abtrocknete. Das ist ein einzigartiges Bild der Hingabe. Und das wird ja vom Heiligen Geist ausdrücklich noch einmal betont. Ich habe mal nachgeschlagen im Internet. Bethanien heißt übersetzt das Haus der Armen. Da wohnen ausgerechnet die, die Herrn Jesus immer wieder versorgt haben, wenn er nach Bethanien gekommen ist. Ein wenig über Bethanien. Hieronymus, einer der alten Kirchenväter, berichtet, dass hier schon in alter Zeit über dem Grab des Lazarus eine Kirche gebaut wurde, die aber längst zerfallen ist. In der Kreuzfahrerzeit im Jahre 1138 wurde in der Nähe des Grabes ein Benediktinerkloster errichtet und viele Ruinen, die ich auch schon gesehen habe dort in Israel, die sind heute noch sichtbar. Nach der Niederlage der Kreuzfahrer haben die Muslime eine Moschee daraus gemacht. Aber im Jahr 1630 waren die Franziskanermönche so stark, um einen Tunnel zu diesem Grab zu bauen. Ihr Lieben, und vor vielen Jahren war ich mit unserem Bruder Helmut Heiduk in Israel und da waren wir hier an dem Grab des Lazarus. Weil da die vielen Ruinen sind, weiß man, wo das gewesen ist. Und da geht's also ganz tief von der Hauptstraße aus, geht's runter in dieses Grab. Und wenn man dort ist und über den Bibeltext noch einmal nachdenkt, dann geht das noch ein Stückchen mehr zu Herzen, ja? Genauso wie das am Gartengrab war, da haben wir über den Tod des Herrn Jesu und über seine Auferstehung nachgedacht. Und das ist schon etwas Besonderes. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese Reise nach Israel hat mich wirklich innerlich auch ein Stückchen verändert. So sieht Bethanien heute aus. Sieht besser aus als damals, ne? In Matthäus 21, Vers 12 lesen wir, dass der Herr Jesus nach der 2. Tempelreinigung Jerusalem wieder verließ. Da wollten sie ihn ja auch packen, ja? Und wo ist er hingegangen? Nach Bethanien. Und in Bethanien war auch das Haus von Simon dem Aussätzigen. Könnt ihr nachlesen in Matthäus 26, Vers 1 bis 7. Zurück zu unserem Bibeltext, Johannes 11, Vers 3. Da sandten die Schwestern zu ihm, zum Herrn Jesus, und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Ihr Lieben, hier sehen wir, wie die beiden Schwestern wo Hilfe suchen? Bei dem Herrn Jesus. Er ist immer der erste und wichtigste Ansprechpartner für alle Gläubigen, zu jeder Zeit, egal welche Not uns ergriffen hat. Ob diese Schwestern vorher auch schon einen Arzt gerufen haben, das weiß ich nicht, glaube ich persönlich nicht, nein. Das Vertrauensverhältnis zum Herrn Jesus und zwischen diesen Geschwistern war so wunderbar. Was sollten sie da anders tun, als ihn zu rufen? Ja, und weil ein großes Vertrauensverhältnis zwischen diesen Geschwistern und dem Herrn Jesus bestand, wussten die sogar, wo der Herr Jesus sich zu der Zeit aufhielt. Denn wegen der Feindschaft der Juden, die ihn töten wollten, hatte er sich laut Johannes 10, Vers 40 folgende an einen einsamen Ort am östlichen Jordanufer zurückgezogen, wo Johannes der Täufer einst taufte. Das war ein dünn besiedeltes Gebiet unter dem Regierungsfürsten Philippus jenseits des Jordan. Jetzt eine Frage an euch. Welche Nachrichten hätten wir dem Boten Marias und Marthas mitgegeben, der zum Herrn Jesus sollte? Die haben also jetzt da Leute hingeschickt. Hut, geht zu diesem Jesus. Also die wussten, wo er in der Stille gewesen ist. Ihr Lieben, ich habe also zu Hause darüber nachgedacht. Ich hätte wahrscheinlich diesem Boten gesagt, sag dem Herrn Jesus, er soll sofort kommen. Es geht hier um Leben und Tod. Der Lazarus, der liegt hier im Sterben. Bitte komm, mach dich sofort auf. Also so hätte ich das formuliert. Aber ihr Lieben, diese Geschwister bedrängten den Herrn Jesus nicht. Lasst uns das noch einmal lesen. Welche Botschaft haben sie ihm mitgegeben? Herr, der, den du lieb hast, ist krank. Das ist alles, was die Boten sagen mussten. Die informieren ihn einfach nur und überlassen dem Herrn Jesus die Entscheidung, ob er jetzt sofort aufbricht, um zu Lazarus zu kommen. Ja? Herr, den du lieb hast, ist krank. Ihr Lieben, ich habe daraus für mich sicher etwas gelernt. Und diese Liebe, die wird hier besonders deutlich in drei Bibelstellen. Wir wollen kurz auf den Blick darauf werfen, auf diese verbindende Liebe zwischen dem Herrn Jesus. In Johannes 11, Vers 3 ist also das niedergeschrieben, was ich gesagt habe. Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Johannes 11, Vers 5, Jesus aber liebte die Martha und ihre Schwester Maria und den Lazarus. Und dann kommt der Herr Jesus, da werden wir das nächste Mal drüber sprechen, in Johannes 11, Vers 35 und 36. Und da weint der Herr Jesus an diesem Grab. Und da sprachen die Juden, die den Herrn dort weinen sehen, siehe, wie lieb er ihn gehabt hat. Nimm das auch mal mit nach Hause. Genauso lieb hat der Herr Jesus dich und mich. Ja? Denn es ist eine einzigartige Liebe, die vom Herrn Jesus ausgeht. Und wir dürfen geborgen sein bei ihm. Und wenn wir in Not sind, machen wir es wie die Geschwister, wie die beiden Schwestern, dass wir dem Herrn unsere Not sagen. Ja, das führt mich zu folgenden Nutzanwendungen. Ist uns das wirklich immer bewusst, dass der Herr dich liebt? Oder hast du manchmal das Gefühl, komm nicht zurecht? Es gibt keine Situation, wo er dich lieb hat. Er antwortet nicht immer sofort auf unsere Gebete. Das werden wir hier in diesem Text noch sehen. Denn er lässt diese beiden Schwestern warten, ja? Das werden wir gleich noch betrachten. Und deshalb, lasst uns dem Herrn vertrauen. Er ist derjenige, der uns beobachtet in jeder Not, in jeder Schwierigkeit. Und er ist derjenige, der uns auch helfen wird. Ich bin mittlerweile alt geworden und ich kann euch viele Gebetserhörungen berichten aus meinem eigenen Leben oder aus der Familie, wo der Herr geholfen hat. Aber nicht immer sofort. Manchmal müssen wir auch stille werden und ein wenig nachdenken. Zurück zum fortlaufenden Bibeltext. Lazarus ist wohl kurze Zeit nach dem Weggang der Boten gestorben. Und von Bethanien aus war es eine Tagesreise weit bis dorthin, wo der Herr jenseits des Jordan war. Und dann blieb der Jesus noch zwei Tage an jedem Ort und brauchte danach auch noch einen Tag, um nach Bethanien zu kommen. Diese vier Tage decken sich mit dem Bericht über den Lazarus. Er liegt vier Tage im Grab, ja? Das sind genau diese vier Tage. Ein Tag brauchte der Jesus für den Weg. An dem einen Tag ist er gestorben und er blieb dann noch zwei Tage länger. Und hier haben wir wirklich eine Lektion zu lernen, ein gutes Beispiel für unser Leben. Der Jesus, wenn wir ihm die Entscheidung überlassen, Er wird dir genauso helfen wie damals diesen Geschwistern. Aber in seiner Weisheit handelt er ganz unterschiedlich. Und der Herr hilft immer zu seiner Zeit. Wir müssen ihm einfach vertrauen und dürfen nicht ungeduldig werden, wenn er nicht sofort handelt, wie wir das möchten. Gott handelt souverän und er prüft vor der Hilfe unseren Glauben. Ihr Lieben, ich habe das im Krankenhaus erlebt. Ich war auf dem Sterbezimmer, als wir von Norwegen zurückgekommen sind. Und da habe ich gedacht, ja, Herr, schenk mir bitte noch 10 Jahre, dass ich bei Helga und den Kindern bleiben kann. Ja? Das war mein Gebet dort. Werde ich nie vergessen. Ist 30 Jahre her. Also so ist der Herr. Aber wir haben das erstmal warten lassen, bis ich ins nächste Krankenhaus kam. Und das ist das, was ich auch weiter sagen möchte. Ja, der Herr hilft zu seiner Zeit. Nur wir müssen die Geduld haben, bis er uns wirklich hilft. Er hatte ein Ziel hierbei. Das werden wir gleich noch sehen, warum er da noch 2 Tage blieb. Und er prüft unseren Glauben, ob wir ihm vertrauen. Und ich dachte dann natürlich an den Psalm 50, Vers 15. Wenn wir Not haben, ruf mich an am Tage der Not. Ich will dich erretten. Du sollst mich preisen. Ich denke, in der Not haben wir alle schon geschrien. Ne? Ruf mich an am Tage der Not, Herr. Ich mache da heute eine Prüfung, wenn ich noch jung bin, im Beruf oder sonst was. Ja, aber da heißt es weiter, ich will dir helfen, ich will dich erretten. Freuen wir uns drüber. Aber haben wir immer wirklich so Danke gesagt? Wie es hier steht, ich lese nochmal, ruf mich an in der Not, Aufforderung an alle, am Tag in der Not, ich will dich erretten, ich will dir helfen und du wirst mich verherrlichen, steht hier in dem Vers. Und das müssen wir auch mitnehmen, dass wir das Danke sagen nicht vergessen. Und ich kann euch eines sagen, der Jesus verspätet sich nie. Als ich darüber nachdachte, da dachte ich an Renate Lüsse. Ich weiß nicht, wer von euch noch das Lied kennt, das sie in meiner Jugendzeit gesungen hat. Jesus verspätet sich nie. Ich habe den Text noch im Kopf gehabt, habe dann aber auch noch im Internet überprüft, ob es stimmt. Da hat sie gesungen, als sinnend mein Leben mich heut überdacht, vernahm ich ein Wort in der Früh. Das hat mich so ruhig und stille gemacht. Mein Jesus verspätet sich nie. Das, so geht der Vers zu Ende. Zwar sind unsere Wege oft krumm und verwirrt, wie soll es nur enden, wie? Doch hat sich der Heiland noch niemals geirrt. Nein, Jesus verspätet sich nie. Nehmt's mit in den Alltag. Und ob unser Herz vor Ungeduld weint, vom Ringen und Zittern die Knie, er bleibt unser großer und herrlicher Freund. Ja, Jesus verspätet sich nie. So lautet die Lehre, die heute mir klar, ich weiß nicht das Wann und das Wie, doch habe ich ein seliges Wissen für wahr, mein Jesus verspätet sich nie. Und das können wir erleben, wenn wir uns wirklich die Zeit nehmen, vertrauen und warten, er wird uns helfen. Ihr Lieben, willkommen zu Johannes 11, Vers 4. Da sagt der Herr Jesus den Jüngern dann, diese Krankheit, wie der Lazarus hatte, ist nicht zum Tode, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Wahnsinnsatz, ne? Diese Krankheit ist nicht zum Tode. Nein, Gott soll verherrlicht werden. Der Jesus soll verherrlicht werden. Der Jesus sagt hier nicht, dass der Lazarus nicht sterben würde, sondern dass der Tod nicht das endgültige Resultat dieser Krankheit wäre. Denn der Jesus hatte das Ziel, ihn nach seinem Tode in das irdische Leben zurückzuholen. Das heißt, den Lazarus aufzuerwecken. Der wahre Grund für die Krankheit war also, habt es noch im Gedächtnis, die Verherrlichung Gottes und seines Sohnes Jesus Christus. Durch die Auferweckung des Lazarus hat der Jesus einmal vor vielen Menschen in Bethanien bewiesen, dass er der verheißene Messias ist. Und ich denke, dass viele Menschen da auch zum Glauben gekommen sind. Wenn wir heute Menschen betrachten, AIDS-Kranke im Endstadium oder Alkoholiker oder Rauschgiftsüchtige, dann haben sie sich ihrer Krankheit oft selber zugefügt, das müssen wir sagen. Durch ihren gottlosen Lebenswandel sind sie normalerweise krank geworden. Aber ich muss deutlich sagen, bei weitem hat nicht jede Krankheit die Ursache in einem sündigen Leben. Deshalb müssen wir vorsichtig sein, ehe wir ein Urteil über andere fällen. Wir lesen in Johannes 9 auch so eine erstaunliche Aussage des Herrn über den Grund der Krankheit eines Blindgeborenen. Johannes 9, ab Vers 1. Und als er vorüberging, sah er einen Menschen blind von Geburt. Und seine Jünger fragten ihn und sagen: Rabbi, wer hat gesündigt, dieser oder seine Eltern, dass er blind geboren wurde? So hat man damals gedacht, ja, denken auch heute viele. Jesus antwortete: Weder dieser hat gesündigt, noch seine Eltern, sondern damit die Werke Gottes an ihm offenbar würden. Auch hier hatte die Krankheit ein göttliches Ziel. In diesem Zusammenhang darf ich an die Leiden des Hiob erinnern. Wir haben darüber nachgedacht, ja. Gott hat ihn selbst so eingeschätzt, er war der rechtschaffenste Mann auf der Erde. Und trotzdem hat Gott zugelassen, dass Satan Hiob ganz fürchterlich angriff. Sein Vermögen nahm, die 10 Kinder starben und so weiter. Er hat nicht gesündigt. Aber auch da wurde Gott verherrlicht. Und wenn jemand aus unseren Familien krank wird, dürfen wir daraus auch nicht schließen, dass er Gott in irgendeiner Weise nicht gefallen hat. Grundsätzlich gilt natürlich, Krankheit und Tod sind die Folge des Sündenfalls im Garten Eden. Das ist keine Frage. Und wir müssen auch festhalten, dass Gott uns durch Krankheiten manchmal zum Nachdenken und Umkehren bewegt. Ich glaube, dass das wichtig ist. Wenn man ein Stück vom Herrn Jesus wegrennt, dann greift er ein. Und manchmal geschieht so etwas durch Krankheit und Not, dass er uns zurückholt von einem falschen Weg. Wir lesen jetzt als Einschub einige Bibelstellen über Krankheiten. Ich denke, das sollten wir ruhig mal machen. Erstens, da gibt es zum Thema 1 Gottes Bewahrung oder Heilung von Krankheiten. Da gibt es einen sehr schönen Vers in 2. Mose 15, Vers 26. Und Gott sprach: Wenn du willig auf die Stimme des Herrn deines Gottes hörst und tust, was in seinen Augen recht ist, seinen Geboten gehorchst und all seine Ordnung hältst, dann werde ich dir keine der Krankheiten auferlegen, die ich den Ägyptern auferlegt habe. Und jetzt kommt der schöne Nachsatz: Denn ich bin der Herr, der dich heilt. Ist das nicht ein herrlicher Vers? Ja? Gott hat seinem Volk auch mal gesagt: Wählet den Segen oder den Fluch. 5. Mose 28 bis 30 ist wichtig, das Thema einmal durchzugehen. Ich lese dazu auch noch Matthäus 8, ab Vers 16 bis 17. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu ihm und er trieb die Geister aus mit seinem Wort und heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Er spricht: Er selbst nahm unsere Schwachheiten und trug unsere Krankheiten. Also Gott greift schon ein. Das heißt aber nicht, dass Gott, wenn wir ihm treu nachfolgen, keine Krankheit in unserem Leben zulässt. Nein, das ist nicht der Fall. Auch wir leben in einer Welt, die unter dem Fluch Gottes steht. Und ich lese da nochmal Jakobus 5, eine wichtige Stelle ab Vers 14. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde zu sich und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten, nicht immer heilen. Und der Herr wird ihn aufrichten und wenn er Sünden begangen hat, wird ihm vergeben werden. Ja, ihr Lieben, da gibt es also Bibelstellen. Heute Morgen habe ich eine gelesen, genau das Umgekehrte. Wer beim Gedächtnismahl in grober Sünde lebt, ja, haben wir gelesen, der isst und trinkt sich selbst Gericht. Also, ich kann auch krank werden. Da sind sogar in Korinth einige gestorben, ne? Ein Teil ist krank, weil sie, ich sag's mal, wie ich es heute Morgen gesagt habe, ich kann nicht samstags in der Kneipe sitzen, mich besaufen, vielleicht rumhuren, um sonntags morgens zum Gedächtnismahl kommen. Dann greift Gott ein. Da wird Gott uns auch zur Rechenschaft ziehen. Lest da zu Hause nochmal durch. 1. Korinther 11, ab Vers 29. Ja, ich möchte eigentlich ganz kurz noch einmal ein Zeugnis einfügen über die Krankheit in unserer Familie. Und da hat mein Herz besonders die Sache mit Sandra betroffen. Als sie 2009 mit Herzstillstand zusammengebrochen ist, hat mich das viele schlaflose Nächte gekostet. Und die Frage, Herr, warum hast du das zugelassen, hat mich traurig gemacht und belastet. Und dabei habe ich auch an Markus gedacht und an die Enkelkinder, an Marvin und Jasmin. Ihr Lieben, wie soll es nur weitergehen? Ja, ihr Lieben, und im Nachhinein wissen wir, dass diese schreckliche Krankheit nicht zum Tode geführt hat. Obwohl die Ärzte keine Chance gesehen haben, nach über 4 Wochen, dass Sandra noch mal aus dem Koma aufwacht. Und Markus sollte zum Krankenhaus Zustimmung geben, dass die Maschinen abgestellt werden, die sie am Leben hielten. Und was passiert an dem Tag, als er ins Krankenhaus geht? Markus ist drüben. Da geht er mit dem Professor zu ihr ans Bett und dann macht sie die Augen auf. Ihr Lieben, das hat mich umgehauen. Ich glaube auch, dass das unser Leben ein Stück verändert hat. Ich habe da einfach angefangen, noch mehr zu beten. Mir sind die Krankengeschwister so wichtig, sie immer wieder vor den Thron der Gnade zu bringen, für meine Familie zu beten, für Kinder und Enkelkinder zu beten. Ja, für unsere liebe Sigrid zu beten und für Hannelore. Jetzt können wir so viele nennen. Es ist einfach wichtig, dass wir mit dem Herrn über all diese Dinge sprechen. Denn in 2. Mose 15, Vers 26 steht, ich bin der Herr, dein Arzt. Und seine Hilfe geht weit über alle menschliche Hilfe, egal zu welchem Facharzt du gehst, hinaus. Wenn Gott will, dass wir gesund werden und wenn wir ihm vertrauen, dann wird er uns das auch schenken. Aber der Zweifler hat da ein anderes Problem. Ja, wie eine Meereswoge. Wir müssen unserem Herrn vertrauen. Er hat alle Macht. Und er kann uns jederzeit helfen. Wir lesen jetzt Johannes 11, Vers 6. Ich komme zu Lazarus zurück. Und als Jesus schon hörte, dass Lazarus krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Ihr Lieben, wir hätten sicher alle erwartet, dass der Herr Jesus sofort alles fallen lässt und den Jüngern sagt, komm, packt ein, wir müssen nach Bethanien. Der Lazarus ist krank, aber er wartet 2 Tage. Hat der Herr Jesus dieses Leid bei den Schwestern nicht mitbekommen? Ganz sicher. Der Herr Jesus wusste, was da passiert. Aber unser Herr hat ein anderes Ziel. Wenn er nach Bethanien gegangen wäre, in seiner Gegenwart hätte der Lazarus nicht sterben können. Ne? Den hätte er sofort gesund gemacht, wenn er angekommen wäre. Aber er wollte ein größeres Wunder tun. Er wollte den Glauben der Jünger stärken durch die Auferweckung des Lazarus. Und deshalb hat er 2 Tage gewartet. Er hat den Schwestern das zugemutet. Tränen, Leid, eine Beerdigung organisieren, dort in dieser Felsenhöhle. Er hat es zugelassen. Aber er hatte ein übergeordnetes Ziel. Und das Ziel waren diese Jünger, die er aussenden wollte und die genug Anfechtung mitmachen musste. Und deshalb hat er 2 Tage gewartet. Und deshalb muss ich wiederholen, Jesus verspätet sich nie. Wenn er dich und mich mal warten lässt, hat er ein anderes Ziel. Ja? Die Verzögerung seines Kommens ist also nicht, hat mit Gleichgültigkeit nichts zu tun bei dem Herrn. Der Herr liebt dich so sehr. Niemand kann dich so lieben. Ja, ich liebe meine Frau. Wir lieben uns schon lange. Aber der Jesus hat sie viel lieber als ich. Und umgekehrt auch. Die Liebe unseres Herrn, die ist unvergleichlich groß. Als Menschen können wir unsere menschliche Liebe weitergeben, ist keine Frage. Aber die Liebe des Herrn zu uns ist die größte. Und deshalb sollen und müssen wir unserem Herrn wirklich vertrauen. Wer sein Vertrauen nicht aufgibt, kann erleben, dass er aus schweren Prüfungen heraus erfahrungsreicher und im Glauben gestärkt hervorgeht. Letztendlich sollten die Krankheit, der Tod und die Auferweckung des Lazarus auch für das halsstarrige Volk Israel noch ein Beweis sein. Denn als der Jesus dort an dem Grab war, waren auch viele andere zugegen. Und der Jesus wollte hier noch einmal ein großes Zeichen setzen. Wir lesen weiter aus unserem Bibeltext, die Verse 8 bis 13. Die Jünger sagen nun zu ihm, als er sagt, wir gehen jetzt dahin, Rabbi, eben suchen die Juden dich zu steinigen und wieder gehst du dahin? Und dann sagt der Herr, das hat der Tag nicht 12 Stunden. Wir gehen. Ja, er macht das. Ich mache das mal kurz. Und der Jesus sprach dann zu seinen Jüngern, Lazarus ist eingeschlafen. Aber er hatte von seinem Tod gesprochen, was sie nicht verstanden haben, ihr Lieben. Die Jünger dachten immer noch, dass die Juden sie und den Herrn umbringen würden. Und deshalb wollten sie nicht zurück. Denn Bethanien, haben wir gesehen, nur 3 Kilometer entfernt von Jerusalem, wo der Hohe Rat saß, die Hohen Priester, ja, das war die Hauptstelle des Hohen Rates. Aber der Jesus hat gesagt, ich gehe dorthin. Und dann sagen die Jünger, ja, gehen wir mit, wenn wir mit umkommen, würdest du da sagen, ich weiß nicht, ob ich mitgegangen wäre. Ja. Da fällt mir eine Geschichte ein, ganz kurz. Im Krieg haben sich viele Menschen in der Kirche versammelt, in Ungarn war das. Und dann kommen, sollen 100 Menschen ungefähr in der Kirche gewesen sein. Und dann kommt einer rein mit einer Schusswaffe. Und dann stellt er sich vorne auf die Kanzel und sagt so, ich gebe euch jetzt die Chance. Wer sein Leben retten will, der geht jetzt raus aus der Kirche. Die zurückbleiben, werden alle erschossen. Und dann sagt er, es sind nur 11 übrig geblieben, die in der Kirche waren. Die anderen sind alle geflüchtet, haben ihr Leben gerettet. Und dann sagt dieser Hauptmann noch etwas. Und ich weiß jetzt, ich bin auch ein überzeugter Christ, dass ich mit euch zusammen beten kann und dass ihr mich nicht verratet und ich euch nicht erschieße. Und dann haben die zusammen gebetet. Ihr Lieben, das ist auch so eine Situation, wo das eigene Leben in Gefahr ist. Ja, die Jünger sagen jetzt hier, ja, Herr, dann komm, lass uns mit dem Herrn gehen, dann sterben wir mit ihm. Also da ist schon eine große Liebe vorhanden. Das ist oft die Frage, wenn Märtyrer gestorben sind. Manche hätten auch sagen können, ich verleugne meinen Glauben. Und wenn heute Christen ins Gefängnis kommen, wir werden das bei Open Doors ja sehen, wenn sie Ostern zu Besuch zu uns kommen, wie viele Menschen da umkommen, ja. Ich bete eigentlich immer für diese verfolgten Menschen, die treu sind im Glauben. Ja, wir machen noch ein Stück weiter. Der Herr Jesus wusste natürlich, dass der Lazarus schon gestorben war, obwohl die Nachricht, die er erhalten hatte, nur besagte, dass Lazarus krank sei. Aber er wusste als Sohn Gottes natürlich, was geschehen ist. Während jeder von uns einen schlafenden Menschen aufwecken kann, konnte nur unser Herr einen Verstorbenen auferwecken, wir nicht. Ihr Lieben, und er wusste ganz genau, was er tun wollte. Auch wenn seine Jünger das hier nicht verstanden haben. Ja, der Herr Jesus ist so, der prägt unser Leben. Ich spreche lauter, also kann man mich nicht verstehen, muss ich lauter sprechen, ja? Es tut mir leid. Der Herr Jesus, der hilft zu seiner Zeit. Ich möchte das nochmal so zusammenfassen. Er hilft dir und mir. Und jetzt lesen wir in Johannes 11, Vers 14, dann sagte ihnen Jesus gerade heraus, Lazarus ist gestorben. Und ich bin froh um euretwillen, dass ich nicht dort war, damit ihr glaubt. Aber lasst uns zu ihm gehen. Es ist mehr als erstaunlich, dass die Jünger diese Nachricht so ruhig aufgenommen haben. Warum fragten sie den Herrn nicht, woher willst du das wissen, Herr, dass der tot ist? Ja, stell dir mal vor, der Herr war mit den 12 unterwegs. Und dann sagt der Lazarus ist tot, sie haben keinen Kontakt gehabt. Ja, nein, er ist gestorben. Herr Jesus macht es deutlich. Er hat in seiner großen Vollmacht natürlich alles im Blick. Und unser Herr freute sich sogar über den Tod des Lazarus, nicht über den Tod des Lazarus, sondern dass er in diesem Zusammenhang dieses große Wunder tun könnte, dort in Bethanien. Nirgendwo im Neuen Testament ist die Rede davon, dass ein Mensch in der Gegenwart des Herrn Jesu gestorben wäre. Hat sie alle geheilt, ja? Und der Jesus ist derjenige, der dich und mich liebt. Und seine Jünger, die sollten also jetzt ein noch größeres Wunder erleben als die Heilung. Sie sollten das mitbekommen, dass er eine ja, in Verwesung übergehende Leiche aus dem Grab herausgerufen hat. Das ist einfach wunderbar. In unseren Tagen erleben wir, dass trotz intensiven Gebets auch manchmal schwere Zeiten in unserem Leben da sind. Aber seid gewiss, unser Herr leidet mit dir und auch mit mir. Und dann kommt diese Aussage von dem Thomas, der auch Zwilling genannt ist, dass er den Jüngern sagt, lasst uns mitgehen, dass wir mit ihm sterben. Und dann gingen sie in Richtung Bethanien, ihr Lieben, ich muss etwas kürzen, der Zeit wegen. Ja, und als der Jesus dort ankommt, dann hat er die erste Begegnung vor dem Dorf in Bethanien. Ich bleibe nochmal bei Thomas. Thomas ist bereit, für seinen Herrn zu sterben, mitzusterben. Wie weit geht deine Liebe? Wie weit geht meine Liebe? Was sind wir bereit, für den Herrn zu tun? Ich glaube, da fehlt eine ganze Menge. Ne? Ich habe das heute Morgen schon mal gesagt. Der Jesus lädt uns zum Gedächtnis mal ein. Er ist hier. Ein Teil der Geschwister ist nicht hier. Ne? Warum? Der Herr ist da. Wenn wir den sehen könnten, glaubt ihr, dass hier in irgendeiner Gemeinde einer fehlt? Nirgendwo. Wenn wir alle in seiner Herrlichkeit sehen würden. Ja. Und der Thomas, der sagt jetzt hier, und wenn dieser Herr, er weiß, dass das der Messias ist, wenn der getötet wird, will ich auch nicht mehr weiterleben. Ja? Das war der Gedanke, denke ich, bei ihm. Aber jetzt sind sie in Bethanien und der Lazarus, der liegt jetzt 4 Tage im Grab. Da ist es im Vers 20, Martha nun, als sie hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria aber saß im Haus. Vers 21, da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärest, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Martha hat also ist dem Herrn sofort entgegengegangen, als sie von seinem Kommen gehört hat. Sie will mit ihm sprechen. Wir wissen nicht, warum die Maria im Haus geblieben ist. Vielleicht hatte sie die Nachricht, dass Jesus kommt, noch nicht erhalten. Vielleicht war sie auch noch in großer Trauer. Aber Martha sprach den Herrn sofort vor dem Stadttor an. Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Davon war sie fest überzeugt und das war echter Glaube. Dennoch war ihr Glaube unvollkommen. Sie dachte, unser Herr könnte nur heilen, wenn er leiblich anwesend ist. Sie erkannte nicht, dass er, der Sohn Gottes, ihn auch aus dem Toten auferwecken kann. Ihr Lieben, in Zeiten der Not reden wir oft wie Martha. Wir denken, ja, dass unser Leben, unsere Lieben nicht sterben müssten. Ich denke ja an Michael. Warum ist Michael gestorben, ja? Aber Gott weiß es. Es steht alles in seiner Hand. Und der Herr ist der, der dich mehr liebt als jeder andere. Um den Glauben der Martha zu vertiefen, kündigt der Herr dann die Auferweckung des Lazarus an. In Vers 23, dein Bruder wird auferstehen. Martha hatte zu diesem Augenblick noch nicht den Glauben, dass der Herr ihren Bruder an dem Tag auferwecken würde. Damit hat sie in keiner Weise gerechnet. Nein, wir alle wissen aus Lukas 18, Vers 27, aber was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Und das ist eigentlich das, was das Wichtigste ist. Wenn der Herr will, wollen wir beim nächsten Mal über die Auferweckung des Lazarus nachdenken. Aber wir fassen mal zusammen. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Der erste Punkt. Sein Herz ist voller Liebe und Barmherzigkeit. Ein dritter Punkt. Er fühlt mit den Leidenden und Trauernden. Ein nächster Punkt, er liebt dich und mich. Und wenn wir am Grab eines heimgegangenen Familienmitgliedes stehen, dürfen wir dem Herrn dort danken, dass er bald mit gebietenem Zuruf wiederkommt, um uns nach Hause zu holen in die himmlische Herrlichkeit. Stellt euch das einmal vor. Vielleicht noch einige Gedanken, die ich mir vorgenommen hatte, mal über Bestattung zu sprechen. In Israel wurden die Menschen, wenn man sich das leisten konnte, in Felsenhöhlen bestattet. Bei uns in Deutschland über Jahrtausende in Gräbern. Heute lassen sich viele Menschen verbrennen. Eigentlich ist das von den Gottlosen ausgegangen. Die haben gesagt, und wenn ich mich verbrennen lasse, dann kann dieser Gott mir nichts mehr tun. Ja? Und dann gab es Christen, die sich auch verbrennen ließen. Ich habe mal jemand die Frage gestellt in der Familie, habt ihr schon mal einen Bauer gesehen, der seine Samenkörner zunächst einmal röstet und dann die Aussaat beginnt mit dem, was überbleibt? Denn unser Leib ist das Samenkorn für den Herrlichkeitsleib. Also kann ich einem Christen doch nicht sagen, man kann sich ruhig verbrennen lassen. Wenn wir durch ein Feuer umkommen, wird Gott auch so den Rest finden für unseren Herrlichkeitsleib. Ja? Aber wenn ich diesen Hintergedanken habe, fliehen vor Gott, nein, das will ich nicht. Und dann kam der nächste Gedanke, Helga und ich, ja, wir haben 25 bis 30 Jahre Gräber gepflegt. Da waren Oma und Opa von der linken Seite, von der rechten Seite. Und dann kam uns der Gedanke, unsere Eltern hatten auch eine Gruft, darfst du 30 Jahre pflegen oder einen Gärtner bestellen? Und wir haben dann gesagt, das machen wir gar nicht mehr. Wir brauchen keine Gruft in dem Moment, wo wir heimgehen. Ja, dann holt der Herr uns, egal wo wir sind, aus einem Grab heraus. Und deshalb haben wir uns alle seitdem halb anonym bestatten lassen. Das heißt, da darfst du, hast du so einen kleinen Flecken wie so ein Rednerpult, da darfst du einen Grabstein mit dem Namen hinsetzen, aber du musst das Grab nicht pflegen. 25 Jahre lang macht das Friedhofsamt das. Da ist also dann vor diesem kleinen Flecken das Grab selber. Und ich finde das persönlich gut, wenn der Herr Jesus wiederkommt und wenn ich vorher gehen muss, Helga oder du, wir wissen, wir gehen sowieso zum Herrn, ja? Aber verbrennen lassen, finde ich persönlich nach dem Wort Gottes nicht gut. Und wenn das Leute erzählen, erzählt das mal mit dem Bauern, der niemals die Weizenkörner vorher röstet, eher so aussät. Und Roggen und Gerste auch nicht, ne? Und warum sollten wir unsere Leiber da verbrennen lassen? Ihr Lieben, ich komme jetzt zum Schluss. Der Herr Jesus wird bald wiederkommen. Ich könnte jetzt noch manches über die Zeichen der Zeit sagen. Ja, manches über die Zeichen der Zeit sagen. Der Jesus hat in den Endzeitreden über Seuchen gesprochen. Die größte Seuche aller Zeiten haben wir fast überwunden, die Corona-Seuche. Weltweit eine Seuche, ich will es mal deutlich sagen. Früher gab es Cholera und Pest und andere Seuchen, aber das war meistens dann nur ein Bezirk in einem Land. Aber eine weltweite Seuche hatten wir noch nie. Was hat der Jesus als weiteres Zeichen gesagt? Erdbeben werden zunehmen. Als das in der Türkei dann durch die Presse ging und plötzlich waren es über 30.000 Tote, da habe ich gedacht, oh, was hat der Erdogan gesagt? In den letzten 100 Jahren haben wir sowas nicht erlebt, dass so viele Menschen beim Erdbeben umgekommen sind. Ich weiß nicht, wie viele Tote es wirklich sind in Türkei und Syrien. Wahrscheinlich mittlerweile über 40.000. Ich will das auch gar nicht sagen. Aber wir sehen, wir leben in der Endzeit. Und der Jesus kommt bald wieder und wird uns nach Hause holen. Er wird in den Wolken erscheinen. Und was wollen wir so lange machen, bis er uns heimholt? Treu bleiben, egal was uns auch trifft, an Not und Leid oder an Freude. Das Entscheidende ist, dass wir unser Vertrauen in jeder Lebenssituation dem Herrn Jesus schenken. So wie Martha und Maria das gemacht haben. Herr, den du lieb hast, der ist krank. Jetzt entscheide du, was du machst. Ja? Und das ist das, was wir auch brauchen, dass wir wirklich alles annehmen.